Macht Thüringen, der Politik-Podcast von Antenne Thüringen.
Moin Basti.
Hi Marcel.
Es ist soweit. Neuer Podcast hier von uns bei Antenne Thüringen. Das machen wir, weil wir immer wieder konfrontiert werden von Menschen, mit denen wir sprechen, die uns auch hören, gerade in den Nachrichten. Und dann kommt immer dieses Narrativ, die Politik, die macht doch eh nichts, denen geht's nur um Selbstinszenierung oder so Sachen. Und wir wollen wirklich für Thüringen rausfinden, gerade in den wichtigen Themen, die unser aller Alltag betreffen, ist das wirklich so, gerade auch vor dem Hintergrund mit der neuen Regierung?
So sieht's aus und da wollen wir in verschiedenen Themenbereichen hier im Podcast mal genauer drauf schauen, was macht denn eigentlich die Politik? Ist die Politik in gewissen Dingen überhaupt auch der richtige Ansprechpartner und was passiert da eigentlich so im Landtag?
Lehrermangel, Unterrichtsstunden, die ausfallen. Da können wir vor allem hier in Ostthüringen ein Lied davon singen.
Massiver Lehrermangel.
Großes Problem bleibt aber der Lehrermangel. Biochemie und die zweite Fremdsprache können an der Regelschule in Niedersachswerfen im Kreis Nordhausen derzeit nicht unterrichtet werden.
In Thüringen gibt es immer mehr Schulverweigerer. Ein Grund ist auch der Unterrichtsausfall, heißt es vom Sorgentelefon. Quasi nach dem Motto, es lohnt sich heute sowieso nicht in die Schule zu gehen.
Ich würde sagen, der Ton ist damit gesetzt für die erste Folge. Das waren jetzt nur ein paar ausgewählte Schlagzeilen der geschätzten Kollegen der Regionalnachrichten aus der letzten Zeit wirklich. Und es ist der Lehrermangel, der alles umtreibt in Thüringen, der Unterrichtsausfall. Und wir kriegen es nicht in den Griff. Und einen will ich dir da nochmal vorspielen, Basti.
Wir stehen vor großen Herausforderungen. Ich kann sagen, dass wir in der Legislaturperiode über 3000 Lehrerinnen und Lehrer einstellen werden. Das ist mehr, als jede Landesregierung zuvor eingestellt hat. Ja, 70 Stellen bleiben unbesetzt. Wir haben keine Bewerberinnen und Bewerber. Das ist ein Problem. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir also hier auch nach Kräften weiter dafür werben müssen, Lehrerinnen und Lehrer im Thüringer Schuldienst zu werden.
Das war Bildungsminister Helmut Holter, beziehungsweise der ehemalige Bildungsminister. Und das ist schon eine Weile her, dass er das gesagt hat.
Das müsste noch vor Corona gewesen sein. Corona hatte eh alles durcheinander gewürfelt, aber das dürfte noch vor Corona gewesen sein.
Richtig war 2018, habe ich den rausgesucht, den Ton. Schon damals war das so, dass wirklich der Unterrichtsausfall massiv war. Mehr als jede 10. Schulstunde in Thüringen fällt aktuell aus und die Tendenz war zuletzt, es wird schlechter.
Das ist aber auch echt schwierig. Also ne, wir können uns einfach ja keine neuen Lehrer backen. Aber es betrifft uns halt und es betrifft vor allem diejenigen, die jetzt gerade aktuell in die Schule gehen. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern. Da geht es nämlich eben nicht nur um Unterricht, es geht halt auch um Betreuung. Naja, was passiert dann? Wer kümmert sich denn um die Kinder, wenn Unterricht ausfällt, wenn die Kinder früher nach Hause kommen? Und natürlich geht es aber vor allem auch um die, die eben ja lernen wollen und für die Zukunft vorbereitet werden. Also Bildungsqualität, ganz wichtig.
Genau, und da kommen wir ins Spiel. Ich sag mal, die Arbeitsfrage für den Podcast war so ein bisschen, wie und wann kann das besser werden? Das ist ja politisch versprochen, aber auch politisch ausgelöst irgendwo mal. Ich meine, wir sagen das so hart, die Politik kriegt es nicht in den Griff. Es stimmt auch, aber wie du sagst, es ist schwierig. Und Kopf in den Sand stecken, das gilt nicht mehr, sondern wir suchen aktiv Lösungen und schauen auch der neuen Landesregierung auf die Finger. Später noch Mario Vogt, der neue Ministerpräsident, im Interview dazu. Und wir wollen drauf schauen, was in dieser kurzen Zeit, die sind ungefähr seit dem Jahreswechsel an der Macht, schon angestoßen wurde.
Genau, das sind verschiedene Maßnahmen. Ich nenne jetzt mal die drei größten, die da angestoßen wurden. Das ist einmal die Ankündigung, den Unterrichtsausfall in Thüringen auf unter 10% im Schnitt zu bringen. Dann wurden die Plätze für das duale Studium, Lernstudium in Thüringen für die Regelschule von 50 auf 75 Plätze erhöht. Also mehr Platz, mehr neue Lehrer, die da potenziell nachkommen können. Und ich glaube, das, was die meisten irgendwie auch mitbekommen haben, Briefe, die an die neuen Lehrerinnen und Lehrer geschickt wurden, an Lehramtsstudierende. 600 an der Zahl, das hat Ministerpräsident Mario Vogt zusammen mit Bildungsminister Christian Tischner gemacht.
Also gerade die Briefe, spannend, auch persönlich unterzeichnet vom Bildungsminister und vom Ministerpräsident. 600 wurden verschickt, haben wir jetzt gehört. Auf 300 gab es wohl schon eine positive Antwort. Aber das hat auch irgendwo einen pragmatischen Hintergrund, warum man das macht.
Naja, man will ein Zeichen setzen. Da soll das Signal rausgehen, wenn ihr hier in Thüringen für Lehramt studiert, dann seid ihr hier auch sicher. Dann bekommt ihr auch ganz sicher hier einen Platz und könnt hier weiter auch in Zukunft Lehrer bei uns an Schulen sein und bleiben.
Genau, die starten ja ins Leben. Also erstmal zur Einordnung. Letztes Schuljahr hat der Freistaat Thüringen roundabout 1000 Lehrer eingestellt. Das ist von der Größenordnung her so viel wie Sachsen als Nachbarbundesland, was deutlich größer ist und wirklich dieselben Probleme hat wie wir in Sachen Unterrichtsausfall. Also an der Front hat die Politik eigentlich geliefert, auch wenn wir es im Alltag nicht spüren. Mit diesen Briefen, da hast du dich auseinandergesetzt, hast mit jemandem gesprochen, der wirklich nur für Lehramtsanwärter, also für die Studenten in Thüringen zuständig ist.
Das ist der Nils Schilling und wie du gesagt hast, der vertritt quasi alle Lehramtsanwärterinnen und Anwärter hier in Thüringen und hat da so ein bisschen den Hut auf und schaut, naja, wie können wir unsere Situation verbessern und vor allem eben auch das gegenüber der Politik dann vertreten. Und mit dem habe ich mich mal unterhalten, wie sind die Briefe denn eigentlich angekommen? Interessant, die Briefe sind erst nur ein Start. Da muss noch ganz viel mehr passieren, hat er mir erzählt.
Also ich habe gemerkt, dass dem Ganzen mit großer Wertschätzung begegnet wird, dass wir da wahrgenommen werden. Das ist ja auch ein Signal. Ja, okay, wir werden hier als neue Zukunft auch wahrgenommen. Das steht ja wirklich fast so in dem Brief. Dass diesem Beruf viel mehr Wertschätzung beigemessen wird. Das ist auch neu. Ja, ich meine, ansonsten, es gab eine Zeit lang, da wurden überhaupt keine Lehrkräfte eingestellt. Und jetzt soll jeder einen Platz bekommen. Das schafft natürlich Planungssicherheit. Aber es gibt ein großes Aber. Es ist nicht so, dass wir die Garantie bekommen, an derselben Schule, an welcher wir auch den Vorbereitungsdienst absolvieren, eingestellt zu werden. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Wir haben den Effekt, dass viele Lehramtsanwärterinnen und Anwärter vor allem in den urbanen Zentren tätig werden wollen. Also das bedeutet Jena, Weimar, Erfurt als Beispiele. Wir natürlich aber auch große Bedarfe sehen in den peripheren Regionen. Also das bedeutet, dass da gerade junge Lehrkräfte fehlen und wir vor allem nachbesetzen müssen. Das kann natürlich dazu führen, dass wir zwar eine Einstellungsgarantie bekommen, auf der anderen Seite aber umziehen müssen, um diese Einstellungsgarantie wahrzunehmen. Und das wird wieder sehr strittig gesehen.
Ich glaube, das ist ja so dieses Thema, aufs Land ziehen. Ich meine, es gibt bestimmt auch einige unter den Lehramtsanwärtern, die kommen aus ländlichen Regionen und wollen da auch bleiben, quasi in der Heimat. Das erzählt uns auch die Politik ganz gerne. Aber am Ende ist das das Bild, was an den Unis vorherrscht. Also wir sagen, die Menschen kommen dahin zum Studieren und sagen, wir wollen aber bitte in den Städten bleiben. Nur so funktioniert's ja nicht.
Genau.
Irgendwo muss da eine Kompromissbereitschaft gefunden werden, finde ich. Weil können ja nicht alle sagen, wir gehen nur nach Erfurt, Jena oder Weimar.
Genau, und da müssen Instrumente her, das hat so Nils Schilling mir erzählt, also da muss irgendwie gelockt werden. Wie kriegen wir die jungen Leute dazu, wenn sie nicht sowieso schon vielleicht einfach von sich aus sagen, naja, ich würde gerne aufs Land an der Schule unterrichten, weil ich da einfach auch irgendwie Wurzeln habe, aber wenn das jetzt nicht automatisch passiert, wie kriegen wir dann die jungen Leute eben aufs Land? Und da hat Nils Schilling interessante Ideen gehabt und mir auch erzählt, worüber er mit Christian Tischner, unserem Bildungsminister, dem Neuen, schon gesprochen hat.
Da haben wir für eine Prämie gekämpft. Das bedeutet, dass gerade in den Bedarfsregionen junge Lehrkräfte oder auch Lehramtsanwärterinnen und Anwärter direkt mit einer Prämie gelockt werden, die sich das vorstellen können, die vielleicht ungebunden sind und die sagen können, ah ja, ein paar hundert Euro mehr als Beispiel würden mich dazu bringen, auch einen Ortswechsel zu vollziehen. Auf der anderen Seite braucht es auch vereinfachte Widerspruchsmöglichkeiten. Wenn ich irgendwo eingesetzt werde und sage als Lehramtsanwärter, als Lehramtsanwärterin, das kann ich überhaupt nicht mit meinem Leben vereinbaren. Dann muss ich da natürlich Widerspruch einlegen können und das möglichst auch einfach geregelt bekommen, ja, dass ich vielleicht auch an meinem Wunschort oder zumindest in der Wunschregion verbleiben darf. Und was eine weitere Forderung unsererseits ist, dass es einen Passus gibt. Wir werden ja wirklich zugewiesen an den Schulen in den Regionen. Sie müssen da und da hingehen mit einer Begründung. Also dass wir eine Begründung bekommen, okay, da gibt's nur einen Ausbilder. Ja, wir nennen das Fachleiter. Da gibt's nur einen Ausbilder, eine Ausbilderin für dieses jeweilige Fach. Okay, dann ist das vielleicht für eine Lehramtsanwärterin, für einen Lehramtsanwärter schon nachvollziehbarer, als wenn das einfach dann gesagt wird, du gehst da und dahin. Ja, das sind so diese drei zentralen Forderungen.
Genau, also wir sehen da, die Briefe, die waren sicher ein guter Start und eine Wertschätzung, aber wir sehen eben auch, da muss noch ganz viel mehr im Hintergrund noch passieren, damit sich die Lehramtsanwärterinnen und Anwärter hier in Thüringen auch wohlfühlen und tatsächlich dann auch hier bleiben wollen. Und zu der Prämie vielleicht noch ein kurzer Kommentar, da hat Nils Schilling mir erzählt, dass jetzt im April die Nachricht vom Bildungsministerium kam, dass man sich mit dieser Prämie auseinandersetzt und das Ganze prüft, wie hoch die Prämie dann ausfällt und wann die dann kommt. das muss die Zeit noch zeigen. Aber es wird sich zumindest jetzt tatsächlich da mit dieser Prämie im Bildungsministerium auseinandergesetzt.
Also ich sehe das, ich verstehe das schon, würde ich jetzt mal sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich darauf bewerbe, Lehrer zu werden oder dieses Studium anfange, dann weiß ich doch, was auf mich zukommen könnte. Also das muss man ja auch irgendwo sehen. Es kann halt sein, dass wenn ich jetzt nach Thüringen ziehe, um hier zu studieren und möchte in Thüringen bleiben, die mich aber dann in Region XY stecken, dass das blöd ist für mich, klar, aber damit muss man doch rechnen. Klar, Begründung immer schön, aber irgendwie fehlt mir da was.
Naja, ich glaube, ich verstehe das voll und ganz, ne, was du sagst, aber ich glaube, aus der Sicht der jungen Leute braucht es da einfach ein bisschen mehr Transparenz und ein bisschen mehr Mitspracherecht, was das angeht. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen fehlt, dass man da ein bisschen mehr mitwirken kann und einfach sieht, warum wird jetzt diese Entscheidung getroffen, warum das? Habe ich da vielleicht eine Möglichkeit, da auch irgendwie mir was zu wünschen oder irgendwie mitzuwirken an diesem Prozess? Ich glaube, das ist das, was den Lehramtsanwärterinnen und Anwärtern so ein bisschen fehlt, dieses Mitspracherecht. Was passiert mit mir hier in Thüringen, wenn ich hier in Zukunft auch Lehrer sein will?
Okay, Arbeitsauftrag auch für die Politik, da vielleicht zielgenauer vorzugehen, würde ich mal sagen.
Genau.
Wir haben uns aber auch lange mit der LEV, das ist die Landeselternvertretung in Thüringen, unterhalten, weil die immer ziemlich gut informiert sind und ziemlich tief auch in den Strukturen sich gut auskennen. Und sie stehen eben auf der Seite der Eltern. Und das ist jetzt nicht der Lehrerverband, das will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber die kümmern sich natürlich um die Belange der Lehrer. Aber die kümmern sich um die Belange der Eltern und ich würde mal behaupten, Belange der Eltern ist einfach, dass Kinder eine gute Bildung bekommen. Das ist ja das Hauptziel und wo es auch wirklich dann hakt, wenn so viel Unterricht ausfällt.
Ganz interessant, was uns da gespiegelt wurde in den verschiedenen Gesprächen, die wir nicht nur mit euch als Hörerinnen und Hörern, als Eltern immer wieder haben, sondern eben jetzt auch mit dem Lehrerverband. Eine große Unkonstante irgendwie, was immer wieder zu Problemen führt, sind die Schulämter.
Ja, da gibt's ja in jeder Region eins, also so verteilt nach Himmelsrichtung. Und ich habe das so verstanden in den Gesprächen, die wir geführt haben, dass es halt abhängig ist, an wen du da gerätst, wenn du dich meinetwegen als Schule dahin wendest, weil dir Lehrer fehlen oder sowas. Das ist wirklich personenabhängig.
Das ist personenabhängig. Da hat sogar jemand mal gesagt, die sind so schlecht wie ihr Ruf. Soweit will ich jetzt natürlich nicht gehen. Aber auffällig ist das schon, dass da Personen eben in den Ämtern sitzen, die da Entscheidungen treffen und dass diese Entscheidungen, wann, wie schnell Lehrer an Schulen kommen, wie viele Lehrer an Schulen kommen, dass das ganz oft davon abhängig ist, wie motiviert diese Person im Schulamt ist.
Uns wird ja auch dezidiert aufgezählt, welches Schulamt jetzt gut oder welches schlecht ist. Da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber was mir auch immer aufgefallen ist, wir haben ja jetzt in letzter Zeit wegen den ganzen Wahlen so viele Interviews mit Politikern geführt. Auch Bildung, ganz großes Thema immer gewesen. Und immer wenn es an den Punkt ging, naja, dann müssen ja auch die Schulämter da was machen oder die werden dann in den Prozess mit eingebunden, dann wurden die Politiker immer relativ kleinlaut. Aber da sehe ich jetzt zum Beispiel auch die Brombeere, also die neue Regierung in der Pflicht. Mario Vogt will da auch einen Hebel gefunden haben als Ministerpräsident, wie man da irgendwie in die Strukturen kommt, um das Ganze zu verschnellern, sage ich mal. Das hören wir später noch im Podcast. Was aber auch so eine Sache ist und ich glaube, das wird die Herausforderung der Zukunft sein, ist die Sache mit den Schulwegen. Wir haben es eben schon gehört, die Lehrer wollen nicht unbedingt immer in die ländlichen Regionen, aber es ist auch eine Frage vom Pragmatismus, dann irgendwann zu sagen, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, die Schule im kleinen Ort zu behalten, dafür größere Schulen und weniger zu haben, wo dann alles gebündelt ist.
Wir kriegen das ja immer wieder mit, ne, Diskussionen, wenn ein Landratsamt die Entscheidung oder ein Schulamt die Entscheidung trifft, hier eine Schule muss geschlossen werden, weil in der Zukunft da eben nicht mehr genug Kinder für eine erste Klasse eben aufkommen, dann beginnt die Diskussion, dann beginnen die Überlegungen, wie soll das Schulsystem eigentlich in Zukunft aussehen und hier wird ganz viel ausprobiert. Da gibt's ganz viele verschiedene Modelle, Ideen, Pilotprojekte, wie das Schulsystem in Zukunft aussehen soll. Ein Beispiel ist Lucca und Meuselwitz. Da gibt's eine Kooperationsschule, dass man sich quasi die Lehrer miteinander teilt und an verschiedenen Schulstandorten den Unterricht stattfinden lässt. Der Ton, der da immer fällt, wir müssen uns da auf Veränderungen einstellen in Zukunft.
Das ist immer schwierig. Veränderung ist immer schwierig, auch gerade wenn es politisch gemacht wird, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das sagen wir mal dahingestellt. Aber was wir halt auch gemerkt haben in dieser Sache Bildungspolitik, stößt du von einer Lösung aufs nächste Problem. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, naja, dann sind die Schulwege ein bisschen weiter, was schon nicht allen gefällt, verständlicherweise, um Gottes Willen. Aber dann bricht ja auch dem Ort eine Art Stadtortfaktor weg. Wenn die Schule weg ist, dann es geht ja auch darum zu sagen, welche Menschen interessieren sich noch für den Ort und ziehen zu uns. Wenn es dann eine Schule weniger gibt oder gar keine Schule mehr, dann heißt es natürlich erstmal, dann sucht man sich eher was anderes. Also muss da ja auch in diesen Planungen mit einbezogen werden. Was passiert dann mit der weggefallenen Schule im Ort?
Genau, das ist immer das ein großes Argument, was sofort fällt, wenn es darum geht, dass Schulen geschlossen werden sollen. Ganz aktuell die Diskussion im Unstrut-Hainich-Kreis, die läuft, da betrifft es drei Schulen potenziell, die geschlossen werden könnten. Und da ist dann schon die Idee zu schauen, die Schule ist vielleicht künftig nicht nur ein Ort, wo Unterricht stattfindet, sondern dass da grundsätzlich soziales Leben stattfindet, dass wenn morgens da Unterricht stattfindet, dann nachmittags Vereine, die die Räume nutzen können oder die Rentner sich da treffen können und weiß ich nicht, Spiele Nachmittage oder sowas da stattfinden können. Also dass diese Schule wegkommt von nur hier findet nur Unterricht statt, hin zu einem Ort, hier findet quasi Dorfleben, Dorfgemeinschaft irgendwie statt.
Ja, oder nachmittags einen Hort dort zu machen, genau, also von der Schule dann wieder zurück und dann entsteht ja auch eine Dorfgemeinschaft. Also aufgeben sollte man das nicht, finde ich auch. Und es hat halt alles mit allem zu tun, große Herausforderungen, viele Fragen, aber eben auch viele Hoffnungen, weil ohne Bildung brauchen wir gar nicht weitermachen, generell nicht in Deutschland. Deshalb haben wir auch mit Ministerpräsident Mario Vogt darüber gesprochen von der CDU. Wir hören jetzt das Interview und das Ziel der neuen Regierung war ja, diese Statistik mit den ausfallenden Stunden runterzubekommen. Es sollen weniger als 10% der Stunden ausfallen. Herr Vogt, wann ist denn dieses Ziel erreicht und ab wann sieht man das Ziel als erreicht an?
Mein Ziel ist schon, dass wir in diesem Jahr runterkommen. Also ich möchte gerne unter die 10% so zeitnah wie möglich, also mit dem nächsten Schuljahr, weil dann die ersten Maßnahmen auch greifen können. Wir wollen dieses Jahr schon mit den ersten Maßnahmen dazu kommen, dass mehr Lehrer eingestellt werden, als in Pension gehen.
Wie viel werden es dieses Jahr?
Das Entscheidende ist, dieses Jahr scheiden ungefähr 950 Lehrer altersbedingt aus.
Die Befürchtung ist ja, was wir jetzt gehört haben in unseren Recherchen, dass wenn man so starr auf diesen groben Durchschnitt von ausfallenden Schulstunden guckt, dass am Ende nur die Zahlen geschönt werden, die eigentlichen Probleme aber nicht angepackt werden. Was würden Sie dem entgegnen?
Nö, das sehe ich nicht so, aber in der Tat braucht Politik auch nicht nur Verlässlichkeit, sondern Überprüfbarkeit. Und das bedeutet für uns, dass wir schon irgendeinen Maßstab brauchen. Das ist erstmal das Thema der ausfallenden Stunden. Aber klar ist, dass wir im Bildungsland sind, was auch sehr unterschiedliche Bildungskonzepte leben kann. Also wo wir auch moderne Technologien nutzen können. Für mich ist das Entscheidende, dass Kinder die reale Chance haben, die bestmögliche Bildung zu bekommen. Weil wenn sie sich anschauen, wir sind in Thüringen mit Spitzenreiter bei der Frage, dass Kinder die Schule ohne Abschluss verlassen. Fast über 10% sind das. Und das beschäftigt mich. Ich will kein Kind zurücklassen. Und das bedeutet mehr Lehrer vor der Klasse. Es bedeutet eine digitale Ausstattung an der Schule. Es bedeutet aber eben auch Schulgebäude, wo es Spaß macht zu lernen. Und das ist der komplexe Angang, den man da auch wählen muss.
Sagen wir mal, Schüler, Schülerinnen, 6., 7., 8. Klasse, wo jetzt der Unterricht ausfällt und wo teilweise auch ganze Fächer ausfallen. Das haben wir ja an verschiedensten Schulen, in den verschiedensten Fächern, wo die Kinder auch wirklich gerne ihr Abi machen würden, ihre Prüfungen ablegen würden, damit sie das auch später im beruflichen Leben verfolgen können. Welche Hoffnungen können Sie diesen Kindern denn machen, dass das in Ihrer Legislatur wirklich noch entscheidend besser wird?
Das wird innerhalb der nächsten 2 Jahre entscheidend besser werden, weil das ist für uns Top-Priorität der Landesregierung. Wir haben jetzt dafür Sorge getragen mit dem neuen Landeshaushalt, dass wir mehr Lehrer einstellen können. Die vorherige Landesregierung hatte uns einen Landeshaushalt hinterlassen, da hätte es einen Einstellungsstopp für Lehrer gegeben. Das haben wir geändert und wir sind vor allen Dingen jetzt dabei, Sorge zu tragen, dass die auch tatsächlich vor der Klasse stehen, durch weniger auch Bürokratie. Wir wollen auch Lehrer von der Bürokratie entlasten und wollen sicherstellen, dass sie mehr Zeit für den Schüler haben, bis hin auch zu der Tatsache, dass wir gerade schon erste Tests laufen lassen, wo künstliche Intelligenz basierend auf dem Thüringer Lehrplan Unterrichtsvorbereitung macht und damit Lehrer entlastet, damit sie mehr Zeit für den Schüler haben.
Wir haben auch ein langes Gespräch mit der Landeselternvertretung geführt in den letzten Tagen, wirklich komplett open-minded, haben uns da hingesetzt und gesagt, erzählen Sie mal, was sind die Knackpunkte bei Ihnen, was wären die Lösungen? Und bei der Suche nach Lösungen sind wir immer wieder an einen Punkt gekommen, wo das nächste Problem aufgeworfen wird. Inwiefern macht man sich im Bildungsministerium beziehungsweise in der Landesregierung Gedanken um das große Ganze? Müsste man das Schulsystem vielleicht mal neu aufsetzen von Grund auf oder ist das vielleicht auch so ein bisschen rumdoktern an den einzelnen Symptomen, was in den letzten Jahren passiert?
Es beginnt, glaube ich, mit dem Anspruch einer Landesregierung zu sagen, Bildung ist für uns Top-Thema. Wenn wir sagen, okay, das ziehen wir durch, das ist Maßstab für alle Schulen, da lassen wir auch nicht locker, dann, glaube ich, wird da auch ein Ruck durch Thüringen gehen. Und dann muss man auch konsequent sein und sagen, wir wollen, dass Kinder sich auf die Bildung konzentrieren. Deswegen werden wir auch Handys in der Grundschule außer Kraft setzen, das ist auch verpflichtend für ganz Thüringen. Wir wollen nicht, dass die Kinder abgelenkt werden, sondern wir wollen, dass die Kinder sich in der Grundschule darauf konzentrieren können. Wir werden auch sicherstellen, dass wir neue technologische Möglichkeiten nutzen. Und das alles zusammengenommen wird meiner Meinung nach dazu führen, dass wir sehr frühzeitig und sehr zielgerichtet unser Bildungskonzept wieder vorbringen.
Wird Bildungspolitik gerade in Thüringen, wo wir so unterschiedliche Voraussetzungen in den verschiedensten Regionen haben, auch etwas sein, wo man Eltern mal etwas zumuten muss? Da spreche ich gerade den Schulweg an, da gibt es ja schon Konzepte. Luca Meuselwitz zum Beispiel. Ich meine, es ist zwar romantisch, kleine Schulen in einem Dorf zu behalten, aber am Ende ist es vielleicht pragmatisch gesehen besser, wenn man einen längeren Schulweg hat und dafür alle Schüler eine gute Unterrichtsqualität. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, wir brauchen eine kluge Diskussion. Es kann gerade im Grundschulbereich viele kleinere Grundschulen auch im ländlichen Raum geben. Das ist wichtig. Und bei weiterführenden Schulen muss man sicherlich schauen, wo ist das Bildungsangebot auch gewährt. Für mich geht es immer um Qualität. Ja? Also haben die Schüler die gleichen Chancen und Möglichkeiten, dort auch den Unterricht zu bekommen mit einer Fächervielfalt. Und da braucht es eine kritische Größe. Da werden wir logischerweise auch in den nächsten Jahren eine Diskussion bekommen, weil natürlich durch die demografischen Veränderungen wir teilweise auch weniger werden. Also es gibt Landkreise in Thüringen, die haben mir schon gesagt, in den nächsten 4 bis 5 Jahren müssen sie so zwischen 30 und 40 Klassen abmelden. Das ist ein Thema, das muss man sich angucken. Trotzdem, es geht ums Kind, es geht um Jugendlichen, der muss den bestmöglichen Unterricht bekommen.
Also auch mal längere Wege in Kauf nehmen.
Ja, aber da gibt es auch, ich sag mal, einen Punkt, wo es dann nicht mehr passt. Ja, wenn Sie jetzt so Kinderlandverschickungen machen, wo so ein Kind dann 1,5 Stunden fahren muss hin und zurück, das halte ich nicht
für... Ja, auch viel verloren vom Tag, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das
ist auch eine Managementfrage. Also ich komme aus einem kleinen Ort, da gibt es eine ganz lebendige Schullandschaft in Milda mit der freien Ganztagsschule, mit einer staatlichen Grundschule. Da kommen teilweise jeden Tag, transportieren da Eltern ihre Kinder 50, 60 Kilometer hin, weil das Bildungskonzept so spannend ist. Also da geht es um die Qualität. Aber das kann, glaube ich, für ein staatliches Schulsystem nicht die Lösung sein.
Zum Abschluss noch zu diesem Thema Bildung. 250 Euro Startbonus für alle neuen Erstklässler. Können Sie sich noch daran erinnern? Wahlversprechen?
Ja.
Wann kommt das?
Ja, jetzt machen wir ja gerade die Planung zum ersten richtigen eigenen Haushalt, den Doppelhaushalt 2026-27. Da werden wir uns das genau als erstes anschauen, wie wir das hinkriegen. Zur Wahrheit gehört auch, wir müssen jeden 10. Euro einsparen. 1,3 Milliarden Euro fehlen Thüringen. Also deswegen wird es da Schwerpunktsetzung geben, aber Bildung ist ganz vorne. Und das gilt für uns auch weiterhin. Die ersten Wahlversprechen, wenn Sie so, wie Sie es gerade gesagt haben, haben wir ja jetzt schon in den ersten 100 Tagen eingelöst und da gehen wir systematisch weiter vor.
Aber am Ende erstmal keine Garantie für die 250 Euro Startbonus.
Nee, doch, das wird kommen, aber wir müssen
das wird kommen, aber Sie wissen noch nicht genau,
wann. Wir müssen miteinander reden. Ich finde immer, Versprechen zu machen, die muss man dann auch halten.
Ich fand, das war ein schöner Rausgeher für das Interview.
Definitiv, ja.
Also Versprechen muss man auch halten. Ich mache mal eine ganz grobe Zusammenfassung. Ich würde mal behaupten, bauen das Ganze auf 3 Säulen auf. Das ist zum einen das Lehrerpotenzial, was irgendwo noch da ist, ausschöpfen, also die letzten Prozente rausquetschen in Sachen Einstellung, wo wir bei den Briefen sind. Dann digital vorankommen in Sachen KI, wobei das wahrscheinlich ein ziemlich langer Weg wird. Und das dritte natürlich, Thema der CDU Nummer 1, Bürokratie abbauen, dass Lehrer mehr Zeit haben. Basti, du hast es jetzt gehört. Was ist so dein Fazit von Mario Vogt oder von der Bildungspolitik bisher?
Also ich bin ja viel im Land unterwegs, auch als Landespolitikreporter, viel im Landtag unterwegs, viel bei verschiedenen Hintergründen von Verbänden und so weiter und so fort. Und was ich grundsätzlich mitnehme aus dieser ersten Zeit der neuen Landesregierung, die meisten haben das Gefühl, da bewegt sich was. Da ist was in Bewegung, da ist irgendwie Veränderung drin. Wir haben es eben auch schon von Nils Schilling gehört, unter anderem gesagt, naja, wir haben das Gefühl, dass wir jetzt mit dem neuen Bildungsminister und der neuen Landesregierung irgendwie anders wahrgenommen werden. Wir werden ernster genommen. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst damit einzubringen in den Prozessen. Ich glaube, das ist was viele irgendwie wahrnehmen, dass da jetzt ganz viele an den Tisch geholt werden, versucht wird, da die Bildung in Thüringen starke Füße zu stellen irgendwie. Ja?
Ja, also das wird auch sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen, würde ich mal sagen. Damit das hier keine Schlagseite bekommt, ganz wichtig in Thüringen ist ja auch die Opposition, weil man da ist ja keine Minderheitsregierung, sondern eine Pattsituation im Landtag, wenn man ein neues Gesetz machen will, braucht man immer Stimmen aus der Opposition. In dem Fall haben wir auch ein Interview geführt, du vielmehr, mit Ulrike Große-Rötig, das ist die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion.
Genau, und die Linke, die waren 10 Jahre lang hier in Thüringen in Regierungsverantwortung und da ist es natürlich mal spannend zu sehen, einerseits, wo geht die Reise mit der Linken hin? Was ist jetzt die neue politische Rolle auch in Sachen Bildung? Aber auf der anderen Seite natürlich auch, was sagt denn die Linke eigentlich zu den Maßnahmen, die neue Landesregierung bisher schon angestoßen hat? Das Erste, was ich von Ulrike Große-Rötig wissen wollte, war eben genau das, diese 10 Jahre Regierungsverantwortung und jetzt in der Opposition. Ist es da vielleicht an der Zeit, jetzt gerade in dieser Oppositionsrolle, die parteipolitischen Spiele rund um das Thema Politik, was wir in den letzten Jahren ja immer wieder wahrgenommen haben, beiseite zu lassen und konstruktiv mit der Landesregierung zusammenzuarbeiten?
Tatsächlich führen wir hier das fort, was wir in 10 Jahre Regierungspolitik gezeigt haben. Bildung vom Kind her denken. Das ist unsere Haltung dazu. Das mag man parteipolitisch finden. Tatsächlich ist es aber eine Haltung zu Bildung. Und die führen wir, nachdem wir in die Opposition gewechselt sind, fort. Thüringen hat große Herausforderungen im Rahmen der Bildungspolitik, im Rahmen auch der Unterrichtsabsicherung vor allem, aber eben auch in vielen anderen Bereichen. Da ist es nicht gelungen, dem demografischen Wandel so sehr entgegenzutreten, dass der nicht mehr spürbar wäre. Thüringen leidet da unter immer noch von Politik von vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, wo viele Lehrerinnen und Lehrer nicht eingestellt wurden, die wir heute händeringend brauchen. Deswegen ist es in Thüringen einfach nochmal verstärkt und daran zu arbeiten, das besser zu machen, das haben wir in den letzten 10 Jahren getan. Helmut Holter hat dort viel bewegt, aber es reicht natürlich nicht, dass der demografische Wandel hier nicht spürbar wäre.
Jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Die neue Landesregierung, die hat ein 100-Tage-Programm auf den Weg gebracht. Da haben wir zum einen die Ankündigung, dass man die Zahl der ausfallenden Unterrichtsstunden in Thüringen deutlich unter 10% drücken will. Ministerpräsident Mario Vogt hat zu uns gesagt, das möchte er bis zum nächsten Schuljahr erreichen. Halten Sie das für realistisch?
Tatsächlich sollte das ja schon sehr viel eher, nämlich zum neuen Halbjahr passieren, dieses Drücken unter die 10%. Ich hoffe für die Schülerinnen und Schüler, dass das gelingen kann, auch in Fortführung der Maßnahmen, die schon in der letzten Legislatur begonnen wurden. Ich bin nicht sehr optimistisch dazu, denn auch heute noch verlassen viele Lehramtsstudierende Thüringen und auch heute noch beginnen zu wenig junge Menschen damit, Lehramt zu studieren und als Lehrerinnen und Lehrer unseren Schülern zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, der demografische Wandel wird weiterhin in Thüringen wüten, nicht nur in dem Bereich, sondern in vielen anderen. Andererseits werden wir gerade im ländlichen Raum auch erleben, dass wir weniger Kinder haben, dass die Schüler weniger werden und dass wir zusehen müssen, dass kleine Schulen erhalten bleiben oder andere Perspektiven bekommen. Deswegen ist es so ein bisschen ein Ratespiel, was jetzt schneller ist, der Schülermangel oder der Lehrermangel. Und wir werden da ganz genau hinschauen müssen, damit niemand hinten runterfällt.
Die zweite größere Maßnahme, das schnellere Einstellen von Lehrern und die Bindung von Studierenden hier in Thüringen. Dazu hat der Ministerpräsident zusammen mit dem Bildungsminister unter anderem 600 Briefe an Lehramtsanwärterinnen und Anwärter geschrieben und darin eine Einstellungsgarantie ausgesprochen. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
Ich halte diese Maßnahme des Briefeschreibens für reine Schaufensterpolitik. Denn auch bisher konnten Lehramtsstudierende sich, wenn auch in meist nicht optimalen Verfahren, auch das ist eine Wahrheit, das wissen wir alle, dass oft die Einstellungsverfahren noch nicht so schnell gelaufen sind, wie wir uns das gewünscht hätten, darauf verlassen, dass sie in Thüringen eingestellt werden. Das Verfahren läuft nicht optimal. Ob jetzt diese Briefe tatsächlich Lehramtsstudierende davon überzeugen, in Thüringen zu bleiben, das halte ich für eine gewagte These und es sieht halt vor allem schön aus auf Fotos.
Die Verfahren laufen nicht optimal, das haben Sie gerade gesagt. Die Linke war 10 Jahre in Regierungsverantwortung. Warum hat man es nicht geschafft, in dieser Zeit an den Verfahren was zu verändern? Warum ist das nicht passiert in dieser Zeit?
Also tatsächlich hat sich da schon vergleichsweise viel bewegt, aber es ist immer noch nicht da, wo es hingehört. Und das ist eine Wahrheit, dem muss man sich auch stellen und da muss man auch ganz selbstkritisch sein, dass es nicht gelungen ist, das vollständig zu verändern. Da sind einfach auch die Hürden des Beamtenrechts, die uns immer wieder die Hände binden, die Neueinstellungen verhindern, während noch Stellen besetzt sind und da einen gelungenen Übergang. Da sind die befristeten Stellen, die nicht entfristet werden aufgrund von haushaltspolitischen Fragen. Da ist noch ganz viel offen. Ob das schnell verändert werden kann, das halte ich noch für eine gewagte These. Aber da sind wir nicht, trotz aller Veränderungen, wo wir hin müssen als Bundesland.
Was kann denn der Thüringer von den Linken im Bereich der Bildung erwarten? Das da vielleicht mal ein Beispiel. Gibt es da eine konkrete Idee, eine konkrete Maßnahme, die Linke vielleicht im Petto hat und einbringen möchte?
Also tatsächlich, ich glaube, wenn die gute Fee vor der Tür stände, würden wir alle sagen, kein Unterrichtsausfall mehr. Das ist ganz klar. So leicht ist es leider nicht, so einfach ist es leider nicht, sondern es muss ein ganzer Strauß von Maßnahmen sein, der auf lange Frist diesen Unterrichtsausfall begrenzt. Da gibt es leider nicht die Lösung, sondern es sind ganz viele Lösungen. Da kann Digitalität und Distanzunterricht eine Möglichkeit sein. Da können fachübergreifende Unterrichte eine Lösung sein. Auch Kooperation von Schulen. Insgesamt das System der Gemeinschaftsschule, des längeren gemeinsamen Lernens, das nicht nur sozial gerechter ist, sondern eben auch Unterrichtsausfall verringern kann. Denn dort sind nicht mehr diese Sparten der Schulen, also nicht mehr nur Gymnasium und Regelschule, sondern da können dann Lehrerinnen und Lehrer besser und zielgerichteter eingesetzt werden. Das ist leider eine Mammutaufgabe, der man sich da stellen muss und ohne einfache Lösungen.
Ohne einfache Lösungen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was alle irgendwie rumtreibt und mitnehmen. Du hast jetzt das Interview gehört, das habe ich kurz hier vor unserem Podcast aufgezeichnet. Was denkst du darüber?
Also erstmal muss man wirklich der Politik zugestehen, dass das sehr, sehr schwierig ist, da anzusetzen und Lösungen zu finden. Und das will ich auch gleich vorne wegschicken, dass es die Linke in der Regierungszeit ja auch wirklich geschafft hat, viele Lehrer einzustellen. Das hatten wir ja schon mal kurz gesagt, in etwa auf dem Niveau von Sachsen letztes Jahr, wobei das ein viel größeres Bundesland ist. Das klappt auch, aber was ich jetzt halt hier irgendwo vermisse, ist so ein bisschen die Antwort auf deine erste Frage. Also wie können wir konstruktiv wirklich mit der Regierung zusammenarbeiten? Und nochmal, ich sehe das immer noch nicht so, dass Bildungspolitik ein Feld ist, wo man das Parteibuch jedes Mal rausholt und auf dem Tisch liegen hat und sich irgendwelche Wunschvorstellungen erfüllen kann. Jetzt haben wir das dritte beitragsfreie Kita-Jahr, das hat sie, glaube ich, auch genannt. Das haben sie der Regierung so ein bisschen aufgedrückt in den Haushaltsverhandlungen, genau, wie man das nennen möchte, auch egal. Und da sollte man sich wirklich fragen, braucht es das noch? Also um Gottes Willen, ich glaube, alle Eltern freuen sich, wenn sie das dritte Jahr jetzt auch noch von der Kita bezahlt bekommen. Aber wir haben es auch gehört, es fehlt extrem viel Geld im Landeshaushalt und es braucht Geld für Maßnahmen, um mehr Lehrer einzustellen, kluge Innovationen zu entwickeln, um das ein bisschen widerstandsfähiger auch zu machen, das Schulsystem in Sachen Lehrermangel. Und dann höre ich von der Linken relativ wenig. Also klar, wir haben irgendwo diese Briefe, die Mario Vogt da verschickt hat. Werden wir sehen, ob das was bringt. Er sagt ja, die sagen nein, das war eigentlich zu erwarten. Das ist langfristig angelegt. Und wenn ich aber dann sage, ja, wir brauchen einen ganzen Strauß an Maßnahmen und sage, wir müssen digitaler werden und so, ja, das wissen wir auch seit langem. Und passiert ist in den letzten 10 Jahren ziemlich wenig. Ich glaube, der Linken fehlen da irgendwo Lösungen.
Das ist auch so ein bisschen das, was ich aus dem Interview am Ende mitnehme. Also wirklich eine konkrete Idee, die sich vielleicht auch von anderen unterscheidet, die ist da nicht wirklich auf den Tisch gekommen.
Vor allem, was ich mich immer frage, warum gönnt man sich in der Politik nicht mal mehr die Butter auf dem Brot? Genau, das ist so ein Ding, gerade in so Zukunftsfragen wie Bildung. Also wer kann denn was dagegen haben, wenn jetzt Partei XY eine gute Idee zur Bildung hat, die wirklich das Ganze voranbringt und dann sagt man, nee, das hat aber die Partei vorgeschlagen, dann machen wir das nicht. Naja, wir müssen dem Ganzen auf jeden Fall ziemlich viel Zeit geben, würde ich mal sagen. Mario Vogt sagt in 2 Jahren, also das wäre dann das übernächste Schuljahr in etwa, da wird es signifikant besser und daran wird er sich auch messen lassen müssen. Also wenn er das auch mehr oder weniger nicht in den Sand setzt, weil wie gesagt, die Linke, die hat schon einiges getan, hat so ein paar Felder außen vor gelassen und sich nicht drum gekümmert aus Gründen.
Ja.
Es hat noch nie jemand begründet, warum man das einfach nicht gemacht hat. Da hieß es nur, ja, dem muss man sich stellen, haben wir gerade gehört. Und ich glaube, da ist ein dickes Brett zu bohren, aber von dem, was wir auch hören, scheint da sowas wie Aufbruchsstimmung aufzukommen.
Genau, das ist das, was ich vorhin ja auch schon mal gesagt habe. Viele, die diesen Bereich Bildung betrifft, ob das jetzt die Lehrer sind, die Eltern sind, die Schüler sind, die Lehramtsanwärter sind, da ist irgendwie wahrzunehmen, wir stecken hier nicht den Sand in den Kopf, sondern wir versuchen wirklich voranzukommen und mit unsere Forderungen irgendwie an die Politik ranzutragen. Und das ist eben das, was ich wahrnehme. Offenbar werden diese Forderungen auch wahrgenommen und sich darüber unterhalten. Und das ist ja erstmal der erste Schritt, der nötig ist.
Also was auf jeden Fall jetzt spannend wird, sind die Einstellungszahlen zum neuen Schuljahr. Definitiv. Mario Vogt hat da auch schon mehr oder weniger gesagt, so viel mehr als letztes Jahr wären es nicht. Also das Ziel ist, die Zahl der Lehrer, die in Rente gehen, auszugleichen. Da kommen wir ungefähr auf dem Wert vom Vorjahr raus. Und spannend wird auch zu sehen dann die erste Abfrage, die findet meistens im September oder im Oktober statt, wenn dann wirklich wieder drauf geguckt wird, wie viele Schulstunden fallen aus. Und das ist dann der erste Richtwert. Und dann denke ich mal, wenn wir sagen, wir gucken Richtung Weihnachten nochmal auf diese ganze Situation oder vielleicht schon im November, wie sich das entwickelt hat, dann können wir auch mal sagen, die Brombeere hat geliefert oder hat sausen lassen. Die nächste Folge kommt so nächsten Monat raus, schätze ich, im Juni. Wir haben uns vorgenommen, monatlich zu erscheinen, weil wir ja auch im Tagesgeschäft noch ziemlich eingebunden sind und da ziemlich viel erleben. Dann können wir das immer schön mitnehmen. Wir zeichnen dann auf, wenn du in Brüssel warst, Basti.
Exakt. Ich war ein paar Tage nach Brüssel zusammen mit unserem Chef der Staatskanzlei und Europaminister Stefan Gruner. Der ist da unterwegs, trifft sich da mit Leuten aus der Europapolitik, aus der Wirtschaft. Und da wird es um die Frage gehen, welche Beziehung besteht denn zwischen Thüringen und Europa? Welchen Einfluss hat Europa auf Thüringen und umgekehrt? Und ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Einblicke, die ich da mitnehmen werde. Und dann schauen wir uns mal an, welche Rolle Thüringen für Europa spielt und umgekehrt.
Wen wir dann auch dabei haben werden, ist auf jeden Fall ein Vertreter der AfD. Haben wir uns vorgenommen, zumindest jemanden einzuladen, weil die ja besonders kritisch auf die EU gucken. Und da können wir auch ruhig mit denen mal drüber diskutieren, was sich da ändern müsste aus ihrer Sicht. Also nächste Folge, Thüringen und Europa, hier bei Macht Thüringen.
Macht Thüringen, der Politik-Podcast von Antenne Thüringen. Jeden Monat neu, überall, wo es Podcasts gibt.